DW Menschen und Märkte.
Eigentümerwechsel bei Karstadt. Globalisierung für kleine und 100 Jahre Panama-Kanal. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die angeschlagene deutsche Warenhauskette Karstadt bekommt einen neuen Eigentümer. Der Investor Nicolas Berggruen hatte Karstadt vor 4 Jahren für den symbolischen Preis von 1 Euro übernommen und war dafür als Retter gefeiert worden. Doch die Wende misslang. Auch der neue Eigentümer wird für Karstadt nichts zahlen. Denise Friese.
Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen hat genug von der Essener Warenhauskette. Ab der kommenden Woche wird der Österreicher René Benko das angeschlagene Unternehmen für 1 symbolischen Euro übernehmen. Benko hatte mit seiner Signa Holding vor 1 Jahr bereits die Filetstücke, Luxus- und Sporthäuser von Karstadt übernommen. Nun gehört dem 37-Jährigen, der mit einem Vermögen von 850 Millionen Euro zu den reichsten in Österreich zählt, die gesamte Karstadt-Warenhauskette. Die Gewerkschaft Verdi erwartet von ihm ein klares Zeichen für die Zukunft, sagt Arno Peukes, der auch im Karstadt-Aufsichtsrat sitzt.
Was ich erwarte, ist, dass Herr Benko jetzt relativ schnell ein Gespräch mit uns führt und wo er seine Motivation darlegt und wo er vor allen Dingen sein Zukunftskonzept darlegt. Und dass er mit uns eine Diskussion führt, wie machen wir Karstadt wieder zum attraktiven Partner der Innenstädte.
Wie Benkos Zukunftskonzept genau aussieht, ließ er in einer ersten Stellungnahme offen. Die wichtigsten Ziele seien, Ruhe in das Unternehmen zu bringen und eine tragfähige Sanierungsstrategie aufzuzeigen. Von einer Standort- und Beschäftigungsgarantie, wie die Arbeitnehmervertreter sie fordern, ist keine Rede. Da das Karstadt-Management schon länger von harten Einschnitten spricht, könnten bald auch Filialen geschlossen werden. So sieht es der Einzelhandelsexperte Hendrik Schröder von der Universität Duisburg-Essen.
Das kann, wenn sich dann herausstellt, dass sich einzelne Häuser nicht selbst tragen, auch zu Schließungen führen müssen. Die dann aber für das gesamte Unternehmen schlicht und ergreifend wichtig sind, sonst schleppt man einfach die Verlustbringer weiter mit.
Seine Signa Holding hat René Benko zu einem europaweiten Immobilienimperium ausgebaut. Das Unternehmen soll 5 Milliarden Euro schwer sein. Eine Spezialität von Benko sind Luxusimmobilien in besten Innenstadtlagen.
Natürlich haben wir mit unseren innerstädtischen Immobilien immer wieder Luxusmarken als Mieter. Wir sind aber auch im ganz normalen breiten kommerziellen Handel stark vertreten. Wir haben Shoppingcenter auf der grünen Wiese mit den klassischen Mietern. Wir haben innerstädtische Shoppingcenter, die auch in der klassischen breiten Positionierung sich befinden.
So wie viele Karstadthäuser auch. Die 17.000 Beschäftigten dürften den nächsten Donnerstag mit Spannung erwarten. Dann soll das Sanierungskonzept für Karstadt im Aufsichtsrat vorgestellt werden.
Güter an einem Ende der Welt produzieren und am anderen Ende verkaufen, das ist in der globalisierten Welt ein ganz normaler Vorgang. Allerdings einer, den die meisten Menschen mit Großkonzernen in Verbindung bringen. Schließlich braucht man Ressourcen, Mitarbeiter, Fabriken und Büros in fernen Ländern. Doch inzwischen nutzen auch kleine Firmen die Vorteile der weltweiten Arbeitsteilung. Klaus Deuse stellt uns ein deutsch-indisches Unternehmen vor.
Das internationale Warengeschäft ist keinesfalls allein die Domäne von Konzernen. Auch kleine und mittlere Unternehmen entwickeln Produkte und vermitteln Geschäfte zwischen den Kontinenten. So wie die India Europe AL mit Sitz in Bochum und einer Niederlassung im indischen Bangalore im Bereich der Metallindustrie. Gerade im Metallbereich, sagt Firmengründer Michael Wiemann, finden europäische Unternehmen in Indien gesuchtes Know-how zu wirtschaftlich interessanten Konditionen. Im Gegenzug sichern Entwicklungs- und Fertigungsaufträge Arbeitsplätze bei mittelständischen Unternehmen in Indien. Seit 2009 vermittelt die India Europe AL Aufträge aus Europa an mittelständische Unternehmen in der indischen Metallindustrie. Michael Wiemann, der über 25 Jahre für große europäische Unternehmen, unter anderem auch für den Bereich Asien zuständig zeichnete, kennt die Firmen vor Ort und deren Fertigungsqualität, unter anderem bei Aluminiumlegierungen, Edelstahl und Messingteilen. Verträge bestehen mit rund 95 mittelständischen indischen Unternehmen.
Das kleinste Unternehmen hat, glaube ich, 25 Mitarbeiter und es geht hoch mit Vertragsunternehmen, die bis zu 600, 650 Mitarbeiter haben.
Diese Unternehmen fertigen nach den Vorgaben ihrer europäischen Kunden Guss-, Dreh-, Stanz- und Schmiedeteile für unterschiedliche Einsatzzwecke.
Derzeit reden wir über 50% Anteile in der Automobilindustrie. Wir haben geschätzte 20 bis 25% Anteil im Allgemeinen. allgemeinen Maschinenbau, aber auch im speziellen Maschinenbau, sprich Antriebstechnik, des Weiteren im Sanitärbereich und in der Sicherheitstechnik.
Erst nach einer Qualitätsprüfung bei den Auftraggebern, die aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Italien kommen, läuft in Indien die Serienfertigung an. Bei größeren Gussteilen für den Maschinenbau beginnen die Bestellungen bei 1000 Stück aufwärts.
In der Automobilindustrie unterhalten wir uns über Stückzahlen bis zu 6-7 Millionen Stück pro Jahr, die wir containerweise nach Europa schicken.
Das Volumen der Aufträge liegt zwischen 500.000 und 2,5 Millionen Euro. Bei India Europe AL setzt man aber nicht nur auf einen einseitigen Warenfluss.
Wir werden beauftragt von mittelständischen indischen Unternehmen in Europa, mittelständische europäische Partner aus der Metallindustrie zu suchen, die Interesse haben, ein Joint Venture oder einen Zusammenschluss auf dem indischen Markt für den indischen Markt zu gründen.
Dass gerade im Bereich der Metallindustrie indische Unternehmen einen guten Ruf besitzen, das bestätigt auch der Auslandsexperte der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, Dr. Hans-Peter Merz. Denn Indien habe inzwischen eine
durchaus interessante Industrie. Man kann dort eine Menge fertigen. Man kann insbesondere im Bereich Gussteile, Drehteile, Maschinenbauteile kann man in Indien hervorragend fertigen lassen.
Indien wird für manches deutsches Unternehmen immer interessanter, fügt Merz an.
Der andere Aspekt ist, dass größere Unternehmen, auch größere Mittelständler, doch zunehmend dazu übergehen, direkt selbstständig in Indien, entweder durch den Aufbau einer eigenen Firma oder aber durch die Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder eines Joint Ventures auch, in Indien tatsächlich ihre Vormaterialien in Eigenregie fertigen.
Ebenso wie dem IHK-Experten kommt es auch Michael Wiemann entscheidend darauf an, dass bei der Produktion Umweltschutz und Sozialstandards eingehalten werden. Darauf achten, betont Wiemann vor Ort auch strikt seine indischen Unternehmenspartner. Und was die Konkurrenz zum bislang als übermächtig eingeschätzten Produktionsstandort China anlangt, so hat Wiemann zum einen die gelieferte Qualität und Vertragstreue der indischen mittelständischen Zulieferer zu schätzen gelernt. Aber auch,
dass wir immer wieder feststellen und auch vom Markt hören, dass die Preissicherheit eine wesentlich bessere ist, als wir die von China her kennen. Sie müssen davon ausgehen, dass Sie in China gegebenenfalls 2-3 Mal im Jahr Preiserhöhungen bekommen. In Indien haben wir meist Verträge gestaltet, die 2-3 Jahre ohne jegliche Preiserhöhung laufen.
Aufträge aus Europa sorgen in Indien angesichts eines derzeit schwachen Binnenmarktes immerhin für eine ausreichende Beschäftigung. Und das rechnet sich nicht nur für deutsche Unternehmen.
Heute vor 100 Jahren, am 15. August 1914, passierte das erste Schiff den Panamakanal. Der verbindet den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean und erspart Schiffen die lange und teure Reise um den südamerikanischen Kontinent. So ist der Kanal zu einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt geworden. Seine Geschichte ist gekennzeichnet von Pleiten, unzähligen Toten und dem Kampf zwischen Panama und den USA um die Hoheit über den Kanal. Ein Rückblick von Martin Polanski.
Panama, tropisch pulsierend, von zwei strahlend blauen Meeren eingerahmt und mittendrin zieht sich der Kanal durch den Regenwald. Ein Nabel der Welt für die globale Schifffahrt, sprudelnde Geldquelle für das Land. Panameña, Panameña, vamos a bailar. Panameña, Panameña, vamos a gozar. In Panamas Hauptstadt wachsen die 50 Geschosse in den Himmel, eine Skyline wie in Miami oder Singapur. Die Geschäftswelt ist bester Stimmung bei Wachstumsraten zwischen 6-10%. Allerdings profitieren oft nur die Panama, die rund um den Kanal ihr Geld verdienen. Auf der Baustelle zum erweiterten Kanal. Kräne, schwere Transporter, tausende Arbeiter. Neue, breitere und längere Schleusen gießen sie in Beton. Gustavo Rivas ist Projektleiter an der Pazifikseite. Die drei neuen Schleusenkammern sind nicht nur viel größer, sondern sie liegen auch direkt nacheinander. Das ist bei den alten nicht so und es geht dadurch viel Zeit verloren. Mit den neuen Schleusen können wir die Schiffe schneller und effizienter abfertigen. Eigentlich sollte schon alles fertig sein, rechtzeitig zum 100. Geburtstag des Panama-Kanals. Aber der Ausbau ist schwieriger als gedacht. Verzögerungen, Streit um Geld und Mehrkosten. 6,5 Milliarden US-Dollar sind nun veranschlagt. Anfang 2016 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Die Schwierigkeiten jetzt machen sich aber klein aus gegen den eigentlichen Bau des Kanals. Eine Geschichte von Pleiten, ungezählten Toten und Militäreinsätzen. Am Anfang waren die Franzosen. Sie erhielten 1878 die Lizenz, die Wasserstraße zu bauen, damals von Kolumbien, dessen Territorium sich bis hierher erstreckte. Die Franzosen hatten gerade erst den Suezkanal durch die Wüste gegraben, jetzt wollten sie das Gleiche in den Tropen wiederholen. Aber das Projekt geriet zum Desaster. Wohl mehr als 20.000 Arbeiter starben an Gelbfieber und Malaria. Die französische Kanalgesellschaft ging pleite. Vorläufiges Ende eines Traums. US-Amerikaner hatten zu der Zeit schon eine Eisenbahnlinie errichtet. Von Panama-Stadt an der Pazifikseite nach Colón an der Karibikküste. Eine lukrative Verbindung, erzählt die Touristenführerin Eva Carrasquillo, die heute auf der Strecke unterwegs ist. Die ersten Schienen wurden hier bereits 1849 verlegt. Die Eisenbahn selber fährt seit 1855. US-Geschäftsleute wollten den Postverkehr von der US-Ost- zur Westküste beschleunigen. Dazu kam dann noch der Goldrausch in Kalifornien. Hier war deshalb sehr viel los. Es war damals die praktischste Verbindung, bis in den USA die Eisenbahn gebaut wurde. Die verlockende Meerenge und das Scheitern der Franzosen weckten weiteres Interesse in den USA. Hier einen Kanal zu bauen, würde den Seeweg von Ost nach West um 15.000 Kilometer verkürzen. 1903 wollten die USA dann die Baukonzession haben, aber die Regierung von Kolumbien stellte sich quer. Also unterstützte Washington eine Gruppe unzufriedener Panamaer, die das Land für unabhängig erklärte. US-Kriegsschiffe verhinderten, dass kolumbianische Truppen eingreifen konnten. Panama wurde zum Staat, die USA bekamen ihre Baukonzession und ließen sich gleichzeitig weitgehende Sonderrechte in der 16 Kilometer breiten Kanalzone zusichern. Am 15. August 1914 wurde der Panamakanal schließlich eröffnet. Nur zwei Wochen nach Beginn des Ersten Weltkriegs passierte der Dampfer Ancon die Wasserstraße. Die USA kontrollierten den Kanal und praktisch auch den Staat. In der Kanalzone war US-Militär stationiert. Die Regierenden des Landes bereiteten lange Zeit keine Probleme. Aber vielen Panamaern war die US-Präsenz immer mehr ein Dorn im Auge. Im Januar 1964 spitzte sich der Konflikt zu. Menschen gingen auf die Straßen, um das Hissen der Flaggen Panamas in der Kanalzone zu fordern. Die Proteste wurden von US-Einheiten niedergeschlagen. 27 Menschen starben dabei. Die Ereignisse von 1964 brannten sich in das Gedächtnis der Panamaer ein. Und Panamas Regierung forderte immer deutlicher die Hoheitsrechte über den Kanal. Bob Cipiella erinnert sich, er war in den 70er Jahren als US-Soldat in der Kanalzone stationiert.
It was like a 51st state. We had our own government.
Die Kanalzone war wie ein 51. US-Bundesstaat. Wir hatten unsere eigene Regierung, Polizei, Gerichte, Schulen. Dann wurde beschlossen, den Panamaern mehr und mehr Rechte zu übertragen. Das war ein großer Schock, aber wir haben uns darauf eingestellt. Denn 1976 wurde Jimmy Carter in den USA zum Präsidenten gewählt. Er wollte das schlechte Verhältnis zu Lateinamerika verbessern. Nach einem Dreivierteljahr im Amt ließ er sich auf die schrittweise Überführung des Kanals an Panama ein, festgelegt in den Carter-Torrijos-Verträgen.
This agreement thus forms a new partnership.
Mit diesen Verträgen schaffen wir eine neue Partnerschaft mit dem Ziel, dass diese bedeutende Wasserstraße weiterhin gut betrieben wird, offen und sicher ist für die Schifffahrt aller Länder. Gleichzeitig wächst Panamas wirtschaftlicher Anteil am Kanal und damit auch die Verantwortung für dessen zukünftigen Erfolg. Ende 1999 ging der Kanal dann endgültig an Panama. Das US-Militär zog ab. Dessen Häuser und Baracken stehen noch heute in der früheren Kanalzone. Viele sind verlassen. Aber der Schiffsverkehr brummt mehr denn je.
Panama ist darüber längst zum Handelszentrum geworden. Konzerne, Banken und Logistiker haben sich angesiedelt. Mit jedem Schiff kommt Geld ins Land. Bis zu 350.000 US-Dollar zahlen die Reedereien pro Passage an Durchfahrtsgebühr. Und mit dem Ausbau hofft man auf noch mehr Einnahmen. Schiffe mit fast der dreifachen Kapazität sollen hier zukünftig durchfahren, bis zu 366 Meter lang. Ein wichtiger Schritt, 100 Jahre nach Eröffnung des Kanals, sagt Projektleiter Gustavo Rivas. Wir setzen darauf, dass der Ausbau des Kanals ein Motor für die Entwicklung des ganzen Landes sein wird. Deshalb wollen wir ihn bestmöglich fertigstellen. Darauf konzentrieren wir uns. Jahre Panama-Kanal. Die Geschichte der Wasserstraße war oft schmerzhaft, aber das kleine Land auf der schmalen Brücke zwischen Atlantik und Pazifik und der Rest der Welt profitieren vom Kanal bis heute. Panameña, Panameña, vamos a bailar. Panameña, Panameña, vamos a gozar. Oye, mira, Panameña.
Martin Polanski über die Geschichte des Panama-Kanals. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Jaron Kutt in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.